redet, ist nicht tot.
Hier ist wieder die Fotografie, in welcher Chris Marquardt, der mehr vom Fotografieren versteht als ich, mir ein bisschen was vom Fotografieren erklärt, beziehungsweise von der Nachbearbeitung. Lightroom Teil 2. Hallo Chris.
Hallo Holgi. Lightroom Teil 2. Ja, wir sind ja letztes Mal so über die Bibliothek und das Entwicklungsmodul gekommen. Haben so ein bisschen über Lightroom geredet, so im Allgemeinen und eben auch im Speziellen. Haben so ein paar Tastaturkürzel uns angeschaut und ja, haben dann gesagt, wir wollen so ein bisschen noch weitermachen. Wir werden schauen, ne? Du wirst noch Fragen haben wahrscheinlich. Wir gehen mal kurz durch die Kommentare durch, die gekommen sind. Und vielleicht erzähle ich ein bisschen was zu einem extrem aktuellen Projekt, was mir gerade extrem am Herzen liegt.
Ja.
Ich mache nämlich gerade ein E-Book und zwar mit Bildern aus Nepal. Nepal war ja jetzt vor ein paar Tagen dieses furchtbare Erdbeben.
Mhm.
Und da wir sehr viel Freunde dort haben und dann relativ, ja, erstmal geschockt sind und Gott sei Dank sind die meisten von denen in Sicherheit. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man helfen, was kann man tun? Und Moni und ich wollen einen Fundraiser machen. Das heißt, wir wollen dieses E-Book für 100% geht an entsprechende Hilfsorganisationen verkaufen. Und
weißt du schon, an wen du es verkaufen? Also an wen du das Geld überweisen willst?
Nee, wissen wir noch nicht. Also es gibt so ein paar Organisationen, natürlich so die großen bekannten UNICEF und Co. Wir versuchen auch persönlich da irgendwas hinzubekommen, nur ist die Infrastruktur dort in Kathmandu gerade ziemlich am Arsch. Also weder Elektrizität noch viel Mobilkommunikation. So ein klein bisschen haben wir über Facebook dann mitbekommen, dass einigen Leuten gut geht, die wir kennen. Und wir versuchen jetzt einfach mal Wege zu finden, überhaupt was dahin zu bekommen. Momentan sind wahrscheinlich tatsächlich die Hilfsorganisationen so das erste Mittel der Wahl. Aber sobald sich da irgendwelche Korridore auftun, dass wir dann direkt an Leute rankommen, die es vielleicht gerade sehr dringend direkt brauchen, werden wir das dann auch ins Auge fassen. Aber das wird tatsächlich so ein E-Book über Leute in Nepal, die Menschen dort, und 100% von dem, was da reinkommt, geht dann auch dahin. Ist jetzt gerade in Vorbereitung. Wenn die Sendung released wird,
wird es auch released sein.
Dann wird das auch draußen sein. Dann ist wahrscheinlich am besten tfttf.com/fundraiser. Fundreiser. Das ist jetzt noch nicht aktiv, während wir aufnehmen, aber habe ich es aktiv.
Wo du Kommentare aus der letzten Sendung sagtest, da ist ein Ding abgeworfen worden, was ich total schön fand, und zwar so eine praktisch so eine Merkkarte, ein Merkkärtchen über den Zusammenhang von Blendenöffnung, Belichtungszeit und Filmempfindlichkeit, beziehungsweise, ja, wie nennt man das denn eigentlich? Wie nennt man die Filmempfindlichkeit in Zeiten?
ISO.
Ja, aber die hieß ja auch schon früher ISO, aber wie heißt denn die Kategorie heutzutage?
Empfindlichkeit.
Ja,
Empfindlichkeit, okay. Sensorempfindlichkeit.
Sensorempfindlichkeit.
Ja, ist ja so eine Mischung. Ne? Das ist eine Mischung aus, da sind tatsächlich so analoge Verstärker, die da das, was in dem Sensor an Ladung gespeichert wird, verstärken. Und dann kommt noch so ein zweiter rechnerischer Teil dazu, der dann im Chip quasi das auch nochmal hochrechnet. Und das zusammen nennt man dann die ISO.
Die ISO. Ja, über den Zusammenhang von Blendenöffnung, ISO und Belichtungszeit. Das fand ich sehr schön. So mit Piktogrammen, die anzeigen, was passiert, wenn man was tut.
Du, weißt du was? Das finde ich total interessant. Dieses Bildchen gibt es in, also gibt Bilder dieser Art, oder eigentlich fast genau dieses Bild gibt es in, ich würde mal sagen, 20 bis 30 Versionen seit Jahren online.
Aha, ich habe es noch nie gesehen.
An verschiedenen Stellen, auch das hier ist mir schon vor mehreren Jahren untergekommen. Wir haben es auch vor mehreren Jahren schon mal auf Happy Shooting und so gepostet quasi. Aber dass das jetzt so abgeht, weil das ist jetzt, glaube ich, von, ich würde mal sagen, 8 bis 10 Seiten an mich rangetragen worden. Das hat gerade irgendwie so einen viralen Boost bekommen, dieses Ding. Ich find's cool, weil das
zumindest zeigt einem tatsächlich, unserer Filterblase, ne?
Das zeigt einem tatsächlich, dass die Leute sowas eigentlich schon gerne hätten und es auch cool finden.
Ja, eine kleine, kurze, prägnante Handreichung. Das ist halt immer das, was man eigentlich heutzutage haben will. Also
genau.
Eine Handreichung von jemand Vertrauenswürdigem, sagen wir mal so.
Genau, und das Kärtchen kann man sich dann irgendwie auf eine Pappe drucken und in die Fototasche tun und hat es dann immer dabei. Das ist ziemlich cool, ja.
Ja.
Ja, seit letztem Mal sind auch ein paar Sachen passiert. Und zwar ist erstmal Lightroom 6 rausgekommen, also mitten in unserem Themenblock kommt plötzlich der Update auf die neue Version. Da können wir vielleicht heute kurz drauf eingehen, was da neu ist. Und
ich habe es noch nicht installiert. Ich könnte das jetzt im Hintergrund mal machen, aber
ja, also kannst du tun, kannst aber auch hinterher machen. Ich gehe mal kurz so ein bisschen drüber, was es ist. Und dann ist auch noch Apple Fotos erschienen.
Ja.
Die
habe ich auch noch nicht ausprobiert.
Der Nachfolger von iPhoto beziehungsweise von Aperture und vielleicht können wir darüber auch ein paar Worte verlieren. Ganz kurz in die Kommentare, ich gehe jetzt einfach mal hier durch live. Der Tobi schreibt, ich spiele auch immer zu wenig mit Lightroom, insbesondere dem Entwicklungsmodul, rede mich dann immer damit raus, dass Out of Cam schon reichen muss.
Ja, genau, weil wir ja Künstler sind, wir alle hier, ne?
Ja, das Interessante ist, wenn du RAW fotografierst, dann stimmt das erstmal so nicht. Also wenn du mit RAW losgehst, dann hast du quasi erstmal ein relativ flaues Bild und musst dann tatsächlich was machen. Mhm. Wenn du allerdings wenn du JPEG fotografierst, also wenn der Kamera quasi die Umrechnung und Anwendung von irgendwelchen kontraststeigernden Maßnahmen und Farbkorrekturen überlassen möchtest, dann kommt dahin schon auch ein recht knackiges Bild raus meistens. Also du kannst an deiner Kamera, kannst ja so einen Bildstil einstellen. Mhm. Das hat fast jede Kamera da. Kannst du von Porträt über Landschaft über Vivid gibt's bei, oder Lebendig gibt's bei Nikon und naja, so diese Bildstile halt. Und wenn du dann JPEG schießt, oder vielleicht auch JPEG und RAW, dann kannst du zumindest in den JPEGs hast du dann schon so eine Bearbeitung drin. Also das, was du eigentlich so in Lightroom mit dem Entwicklungsmodul machst, mit sehr viel Kontrolle, das macht dann halt die Kamera so über einen Kamm. Mhm. Und
das heißt, wenn ich arbeiten will, also wenn ich hinterher am Bild arbeiten will,
dann brauchst du RAW.
Wer nicht arbeiten will, hinterher am Bild
macht. Wer JPEG. Nicht arbeiten will, der kann gleich JPEG machen. Dann bist du aber tatsächlich, wenn du dann hinterher merkst, oh Mensch, der Himmel ist ja viel zu hell, dann will ich noch dunkler ziehen und an der Stelle noch ein bisschen. Wenn du das mit einem JPEG machst, dann ist halt das, hast du A, weniger Spielraum und B, ist die Qualität dann hinterher am Ende halt auch nicht mehr so. Also JPEG ist kein Format, an dem man noch viel weiterarbeiten sollte. Mhm. Ja, dann Kai hat auf Fotos von Apple hingewiesen, ja. Genau, hier ist von Hermann das erleuchtende Schaubild zur Blende, ISO und Verschlusszeit. Das, vielleicht kannst du das ja auch nochmal.
Ja, mach ich auch, verlinke ich
noch. Das ist übrigens das Original, das ist jetzt über Lifehacker kam das. Das Original kam tatsächlich aus Deutschland. Und zwar über das, ich glaube, Hamburger Fotoblog hieß das. Mhm. Das heißt, die Version, die man da bei Lifehacker findet, die hat unten den Rand weggekroppt, wo drauf stand, wo es herkam. Mhm. Ich habe das hier, glaube ich, in mein Insta-Paper geworfen. Ich gebe dir mal den Original-Link, weil das, ich finde schon, Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja.
Und das war hamburgerfotospots.de, hamburger-fotospots.de und die Foto-Cheat-Card haben die nämlich, oder das ist zumindest jetzt soweit mal als das die Originalversion verortet und ich habe die gerade in den Chat geworfen. Mhm. Tja, also holt euch das mal. Dann weiter die Frank fragt, ob es auch mit GIMP gibt, also ob wir sowas auch mit GIMP machen. GIMP ist eine Fotobearbeitungssoftware für Linux.
Ja.
Und
also ich mache das mit Sicherheit nicht mit GIMP. Wenn du dich damit auskennst, kannst du darüber gerne referieren.
Nein, ich kenne mich auch nicht damit aus. Ich habe den GIMP verwendet bzw. ausprobiert und zwar hier auf macOS gibt es auch eine Version. Und GIMP ist so ein bisschen wie Photoshop, der ist eher gedacht, um damit einzelne Bilder zu bearbeiten. Ja. Also diese ganzen Verwaltungsmaßnahmen, hier ein Sternchen, da was, da eine Flagge, dort ein Titel und so weiter. Und dann hier im Batch 20.000 Bilder farbkorrigieren und so, das macht der GIMP nicht. Außerdem ist er, ja, man muss sich so ein bisschen reinwursteln. Wer Photoshop kennt, der kann da zum Beispiel GimpShop sich installieren. Das ist so eine Photoshop-ähnliche Version. Also das ist eine umgemodelte Version oder eine umgeskinnte Version. Dann kam da als Antwort eine Empfehlung, wer sowas sucht, mit dem man so auch Verwaltung macht, also nicht nur einzelne Bilder bearbeitet, sondern Verwaltung. Auf Linux gibt's da Darktable. Das höre ich immer wieder. Und andere weisen auch noch auf Raw Therapy hin. Da schreibt sich also Therapy, schreibt sich mit P-E-E am Ende. Und die machen wohl beide so, sind wohl beide so, gehen so ein bisschen Richtung Lightroom, was den Umfang angeht.
Das heißt, wir gucken uns bei Lightroom ab, was man alles machen kann und suchen das dann in den anderen Softwaren.
So ungefähr, ja.
Die irgendjemand freundlicherweise komplett anders strukturiert hat, weil er sich gedacht hat, dass das ja viel besser sei.
Ja, ja. Ist ja, das Problem ist ja auch immer, da haben ja heute dann viele Softwareentwickler auch Angst davor. Wenn du es einfach klonst und nachmachst, dann hast du sofort irgendwie so ein Patentding an der Backe kleben. Und dann, die müssen dann teilweise anders ran. Oder sie haben gar nicht das Personal. Also Open Source Geschichten haben ja dann oft gar nicht das Personal und die finanziellen Mittel, um dann so ein richtig großes Ding zu machen mit irgendwelchen Usability-Tests und solchen Geschichten. Wobei manchmal, sag ich mal, auch teure Software hat manchmal schlechte Usability. Gut, wir ja, das war so im Groben und Ganzen. Wahrscheinlich haben wir jetzt ein, zwei wichtige vergessen, aber das war mal so kurz der Nachschlag über die Kommentare zu Vrint 419. So.
Weiter also, im Programm.
Weiter im Programm. Wir, wie gesagt, hatten schon mal die Bibliothek und das Entwicklungsmodul. Wenn man sich bei Lightroom jetzt mal so diesen oberen Toolbar, also den Top-Bar aufklappt, dann sieht man da rechts so noch mehrere Module. Also da kommt dann noch so ein Kartenmodul, Map auf Englisch.
Karte auf Deutsch.
Genau, da ist dann drin die, ja, eine Weltkarte und deine Geodaten und die Bilder nach Geodaten auf der Karte verortet. Was schön ist, wenn du reist und so. Ich brauche das relativ selten. Nicht. Oder auch, weil ich in meine Spiegelreflex einfach die Geodaten nicht automatisch in die Bilder reinbekomme.
Ich wollte doch gerade sagen, ich erfasse die Geodaten gar nicht.
Tust du nicht. Kannst du aber tun über einen Umweg. Und zwar gibt es die Möglichkeit, Geodaten mit Bildern zu verheiraten. Es gibt ja diese Geologger. Mhm. Also das sind Programme, die so in Zeitabständen, die man meistens konfigurieren kann, immer wieder so einen Zeitstempel mit Geodaten zum Beispiel auf dein Mobiltelefon packen.
Ach so, und dann kannst du einfach sagen, alles, was ich im Zeitraum, also alles, was ich in den letzten 2 Stunden aufgenommen habe, gehört zu diesem Geodatum.
Genau, und dann hast du hoffentlich deine Kamera mit der Uhrzeit synchronisiert, die da auf deinem Device ist, und hinten fällt dann aus diesem Geologger also gibt's auch Hardware dafür, aber das kann eben auch dein Mobiltelefon, und dann fällt am Ende meistens so eine sogenannte GPX-Datei raus, und das ist dann die Datei, wo diese ganzen Zeitstempel mit Geodaten drin sind. Mhm. Und du kannst dann in Lightroom hier in diesem Map-Modul sagen, guck mal, hier ist eine GPX-Datei. Guck mal, ob du da Bilder dazu findest, die ähnliche Zeitstempel haben. Und das, was dann übereinstimmt, oder da wird dann auch zwischendrin interpoliert, wird dann quasi auf der Karte über diese Geodaten, die werden dann in diese Bilder quasi integriert. Das wird dann auf der Karte dann an der richtigen Stelle angezeigt. Mhm. Das ist an sich ganz cool. Also für Reisen und so mache ich das ganz gern. Bei diesen ganzen Gebirgsreisen, gerade so Himalaya und so weiter, da ist dann meistens auch irgendjemand dabei, der so ein Profi-GPS-Teil am Gürtel hängen hat, irgend so ein Garmin-Teil, und dann so quasi einen Track für alle mitschreibt. Mhm. Und da ist es dann relativ einfach, die hinterher zusammenzubasteln. Wer das auf, ich kann es jetzt nur für iPhone sagen, auf dem iPhone machen will, ich benutze auf dem iPhone ganz gerne Geotagger. Das schreibt sich Geotagger. Und ist ein Programm, wo man dann tatsächlich auch noch die Frequenz dieser Log-Einträge ändern kann. Also kann sagen, alle 10 Sekunden, alle 10 Minuten, alle 5 Minuten, also 3 Minuten oder dauernd, also alle paar Sekunden. Und je nachdem wird dann deine Batterie auch so ein bisschen sanfter behandelt, weil das ist ja immer so Zugriff auf GPS und unterwegs. Deshalb haben manche so dedizierte Geologger dabei, damit sie da ja, damit sie da nicht zu viele nicht zu viel Batterie von ihrem Smartphone verschlingen müssen. Ja, also das dort, ich will ja jetzt gar nicht ins Detail gehen, wie das geht. Das ist so ein, kann man sich relativ leicht erspielen. Du hast unten im Toolbar hast du so ein Icon, das sieht aus wie so eine Zickzacklinie, und wenn du dann da reingehst, dann kannst du so ein Track-Log laden und
musst
dann im Prinzip nur noch die Bilder, die dann in dem Zeitraum passiert sind, markieren auf der linken Seite. Also die hast du dann quasi unten in diesem unteren Bar, in diesem sogenannten Filmstrip. Und kannst dann sagen, so, und jetzt Auto-Tag Fotos, das ist dann auch in diesem Menü, sobald du ein Track-Log geladen hast. Und dann werden die Bilder, die in diesem Zeitraum liegen, automatisch dann hingebastelt. Da kannst du dann auch hergehen und kannst tatsächlich einzelne Bilder dann auch an andere Stellen ziehen, wenn du weißt, wo die genau zustande gekommen sind.
Ja, also das glaube ich, wirklich eine Funktion ist, die ich nicht benutze.
Das ist so eine Funktion, die benutze ich auch ganz selten.
Ich mag das auch irgendwie nicht, wenn in meinen Bildern, die ich möglicherweise irgendwo veröffentliche, Geodaten drin sind. Also ich habe irgendwie nicht gerne, also ich finde diese Idee, dass jeder immer weiß, wann ich wo war, die finde ich unangenehm.
Das verstehe ich, und Lightroom macht das auch standardmäßig nicht, diese Daten veröffentlichen. Mhm. Also wenn du in deiner Bibliothek, also G-Taste für Geh nach Hause, für dein Grid, wenn du da hingehst und dann mal auf Exportieren gehst, dann kriegst du ja so einen Dialog, wo dann von oben nach unten so, wohin du es und wie du es benennen willst und welches Format und welche Größe und ob es nochmal geschärft werden soll. Und dann hast du bei den Metadaten, hast du so ein Pulldown, da kannst du dann sagen, ich möchte gern nur das Copyright oder Copyright und meine persönliche Information, also meinen Namen und so. Oder alle Metadaten. Und wenn du das anklickst, dann hast du so ein Häkchen Remove Location Info, was standardmäßig angehakt ist. Das heißt, er wirft die Location-Daten weg, bevor er exportiert, wenn du es nicht explizit zulässt. Ja, es gibt auch Sachen, wo ich sage, geht doch keinen an, wo ich das Bild gemacht habe. Aber vielleicht ist es ja für mich interessant. Gut.
Das nächste wäre Buch. Also genau, wahrscheinlich das nächste, dasselbe wie bei meiner Apple-Software.
Das nächste ist Buch, und das Buch ist tatsächlich jetzt das, wo ich hier ja Nepal-Bilder reinwerfe, und das ist tatsächlich ein ziemlich cooles Modul, und zwar haben die sich zusammengetan.
Bei mir funktioniert's nicht.
Was sagt's denn?
Da war gerade dieser Wasserball. Ah, jetzt ist es da. Jetzt funktioniert.
Der Wasser, der
Rainbow Pizza.
Spinning Beach Ball of Death. Ja, das ist, das kann ja schon ein bisschen erstmal kurbeln, das Ding, aber wenn es dann mal läuft, läuft es eigentlich ganz gut. Und zwar haben die folgende Möglichkeit: Du kannst entweder das E-Book dann, was du da gebastelt hast, dir als PDF raushauen oder als JPEG exportieren oder zu Blurb exportieren. Und Blurb ist
Ist das ein ist Format so ein, oder ein Dienst?
Das ist ein Dienst.
Ah, okay.
Ein Buchdruckdienst, der kommt aus den USA, die haben aber mittlerweile auch in Europa eine Druckerei, und das funktioniert so ein bisschen wie, wenn du mal bei Spreadshirt zum Beispiel T-Shirts machen lässt. Also du hast so einen Basispreis für so ein Buch, kannst das bei denen in den Shop stellen und kannst sagen, und ich möchte nochmal x Euro oben drauflegen, und kannst dann quasi, wenn du Bücher verkaufen willst, auch tatsächlich dann über die verkaufen, und dieses Delta, was du draufgelegt hast, gehört dann dir. Und die geben dir verschiedene Formate hier, und das ist eben voll integriert, von kleinen quadratischen Formaten bis zum großen hier 33x28 cm Format. Dann gibt es verschiedene Cover, da gibt es also das Hardcover mit so einem Image Wrap drumrum, wo das Bild also außen aufgedruckt ist oder wo du außen Fotos aufgedruckt hast, oder es gibt es mit dem sogenannten Dust Jacket, das ist also dann die, weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, das ist dann dieser Bucheinband.
Schutzumschlag.
Schutzumschlag, genau. Auf Englisch das Jacket. Schmutzjacke heißt das auf Englisch, oder Staubjacke. Oder eben als Softcover. Das wird sich dann auch jeweils im Preis niederschlagen. Außerdem hast du noch irgendwie 4 oder 5 unterschiedliche Papiere zur Auswahl. Und wenn du noch irgendwie ein bisschen weniger bezahlen willst, dann kannst du auch hinten noch das Blurb-Logo drin lassen. Wenn du das wegknippst, kostet noch mal ein paar Euro mehr. Und dann sagt er dir den geschätzten Preis und wie gesagt, was du oben drauf schlägst, das ist dann dein Gewinn, wenn du es, oder wenn du es nur für dich selber machen willst, du kannst es da in den Shop stellen, musst es aber nicht veröffentlichen. Das heißt, du kannst es quasi in den Blurb-Shop stellen und es dir dann selbst bestellen. Mhm. Und das funktioniert ganz cool. Also das ist nicht so seamless, wie Apple das macht.
Hast du ungefähr eine Ahnung, was sowas kostet?
Also ich mache jetzt hier gerade dieses Nepal Fundraiser Buch. Das ist jetzt 10x8 Inch. Das ist 20x25 Zentimeter. Also Querformat, 25 breit, 20 hoch, 54 Seiten auf Premium Lusterpapier. Nehmen wir mal das billigere Papier, obwohl das ist so viel, macht das nicht aus. Das Premium Luster im Softcover mit der Logo-Seite 27,84.
Okay.
Tja.
Inkelversand.
Gute Frage, aber hier ist ein Knopf drunter, da steht Learn More. Und da wirst du wahrscheinlich.
Ja, kann ich ja in Ruhe gucken. Ja.
Genau, also wie gesagt, wer das direkt daraus drucken möchte, kann es da tun, aber ich werde das also als E-Book, als PDF-E-Book werde ich das raushauen. Mhm. So. Ja, und das ist jetzt tatsächlich, also da habe ich jetzt irgendwie eine Stunde dran geschraubt und das Buch ist quasi fertig. Also du hast da am einfachsten ist es, du baust dir so eine Sammlung mit den Fotos, die du da reinwerfen möchtest, weil die tauchen dann im linken Sidebar tauchen diese Sammlungen auf. Also ich habe jetzt hier die Fotos, die ich da reinpacken wollte, habe ich dann quasi aus meinen mehreren Jahren in Nepal zusammengestückelt. Das Thema ist Menschen von Nepal, People of Nepal. Und habe dann hier eben so eine Collection gemacht mit, weiß es gar nicht, wie viel es sind, irgendwie 60, 70 Bilder. Und der einfachste Weg, dann einfach mal loszulegen, ist, du wirfst sie da unten rein und klickst dann im rechten Sidebar auf Auto-Layout und dann bastelt der dir erstmal irgendwie was zusammen und das sieht meistens schon ganz okay aus. Du kannst dann noch verschiedene Seitenformate auswählen für die verschiedenen Seiten und da hast du tatsächlich dann Auswahl zwischen verschiedenen Layouts für ein Bild pro Seite und zwei und drei und vier Bilder pro Seite mit Text, ohne Text, auch richtige Mosaike, wo du dann irgendwie 5x5 Bilder reinpacken kannst oder doppelseitige Spreads, also wo es da tatsächlich ein Bild über mehrere Seiten geht, oder reine Textseiten. Und dann gibt's noch so verschiedene Presets für Reise und Hochzeit und was weiß ich. Also da gibt's so ein paar Presets und was ich dann mache, ist, ich habe mir dann quasi aus diesen verschiedenen, eher schlichten Ein- und Zwei-Foto-Seiten, habe ich mir so Favorites rausgesucht. Die kannst du dann in diesem Auswahldialog, kannst du die mit so einem kleinen Kringel, wenn du draufklickst, als Favorites markieren und kannst dir das dann wieder als Preset abspeichern, wo dann deine Favorites drin sind. Wie gesagt, auch da jetzt nicht ganz tief ins Detail, aber du kannst dann quasi dir so ein Preset bauen und wenn du dann auf Auto-Layout klickst, dann kommt was raus, was auch deinen Wünschen weitgehend entspricht und dann kannst du mit Drag and Drop kannst du dann diese Seiten noch umsortieren oder sagen, okay, das ist ein Querformatbild, das gehört nicht in ein Hochformat-Layout, das müssen wir noch ändern und hast dann einfach innerhalb von, also der erste Draft von dem Buch, der war nach 5 Minuten fertig und der Rest der Stunde war dann Feinarbeit und noch ein paar Texte schreiben und ich denke, ich werde jetzt noch mal eine Stunde lang dran feilen, dann habe ich innerhalb von 2 Stunden hier was gemacht, was ja aus meiner Sicht ganz gut funktioniert.
Ich habe auf Dia Show geklickt.
Das sollte man nicht tun.
Nein.
Doch, das sollte man tun. Genau. Ups. Ja, Dia Show oder Slideshow, das ist nochmal eine Art und Weise, Bilder zu präsentieren. Erstmal natürlich am Bildschirm, also die klassische Bildschirm-Slideshow, die du direkt hier aus Lightroom fahren kannst, also abspielen kannst. Wenn du dich mal in dem rechten Sidebar umschaust,
ja.
Da geht's also Da geht's von Layout mit Seitenrändern und wie breit die sein sollen über eine sogenannte Identity Plate. Das heißt, oh Gott, wie heißt das auf Deutsch? Also du kannst dann quasi so eine erste Seite vorne bauen, wo dann erstmal nur dein Titel drin steht. Du kannst Watermarks auf die Bilder packen, also Wasserzeichen. Du kannst Texte noch auf die einzelnen Bilder draufwerfen. Du kannst den Hintergrund ändern. Du kannst das Hintergrundbild vergeben, wenn du Bild auf Bild haben möchtest. Intro und Outro Screen, also du kannst Bildschirme vorne und hinten
Namen packen. über Menschen kannst du Namen so schweben lassen.
Das ist sehr zum praktisch, Beispiel, ja. Du kannst Musik dranhängen.
Aha.
Das heißt, wenn du sie live abspielen möchtest, kannst du hier tatsächlich Musik reinhauen.
Audio. Ah ja.
Genau. Bei der 5er Version bei Lightroom 5 bist du da auf ein Stück irgendwie beschränkt und kannst dann sagen, pass mir die Slideshow auf die Länge der Musik an.
Ja.
Ab der Version 6 kannst du da tatsächlich mehrere Musikstücke hinterlegen und dann auch noch einstellen, ob die Musik analysiert werden soll und ob dann die Übergänge zwischen den Bildern auch sich an der Musik orientieren sollen, am Beat orientieren sollen und so. Habe ich noch nicht getestet. Das heißt, da kann ich jetzt wirklich nichts drüber sagen. Das war, meine Tests mit Lightroom 6 waren anderer Natur. Aber da gleich mehr drüber. Ja, also das ist auch so ein Teil, wo man dann sich dann was basteln kann, was man vielleicht wiederverwenden möchte. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier eins, was ich für Äthiopien mal verwendet habe, wo einfach oben ein Titel drüber steht und unten Fotos von Doppelpunkt und der Name und ein bisschen eingerückten schwarzen Rand drumherum, dass die Fotos so ein bisschen einen Rahmen haben.
Ich habe da einen Button, der heißt Diashow erstellen und speichern. Speichere ich die dann zum Abspielen aus Lightroom oder ist das so ein generisches Irgendwas-Format, was daraus fällt?
Das ist so ein generisches, hier ist eine abgespeicherte Diashow, an der du dann auch weiterarbeiten kannst.
Mit der ich auch, die ich auch von woanders her abspielen kann oder brauche ich immer Lightroom, um diese Diashow
zu präsentieren? Kommen wir gleich hin, die Frage ist sehr gut. Also was du erstmal tun kannst, alles was du rechts in diesem Sidebar eingestellt hast zu dieser Diashow, kannst du als Preset abspeichern. Ja. Also du hast dann links im linken Sidebar wieder so ein, heißt die auf Englisch Template Browser?
Vorlagenbrowser auf Deutsch.
Oh toll, Vorlagenbrowser. Hast einen Plusknopf nebendran und da kannst du dann quasi dir deine eigenen Vorlagen abspeichern. So und wenn du jetzt diese Diashow abspeicherst, dann taucht die links unter deinen Sammlungen auf, mit einem eigenen Icon, so als, als ein Werk sozusagen. Das geht auch bei Karten, wo du Locations abspeichern kannst. Also du sagst hier zum Beispiel, Island möchte ich gerne abspeichern und dann kannst du da binnen Klick immer wieder hin zurück und deine Bilder dort sehen. Und solche Bücher, wie ich es gerade erklärt habe, kannst du auch als fertiges Buch dann abspeichern. So. Jetzt zurück zur Slideshow. Du kannst die jetzt auf verschiedene Arten anzeigen. Also hast einmal im rechts unten im Sidebar hast du einen Play-Knopf. Da werden dann die Bilder schön gerechnet und dann spielt er das ab mit deinen Settings. Ob du jetzt Musik hast oder ob du automatisches Weiterblättern haben möchtest oder ob du manuell weiterblättern möchtest und wie lang jedes Dia. Das sagt man heute eigentlich auch nicht mehr.
Nee,
wie lange jedes Foto gezeigt werden soll, das wäre dann quasi das Live-Abspielen. Und unten im linken Sidebar, da hast du jetzt zwei andere Exportmöglichkeiten. Und zwar einmal als PDF.
Ja.
Da ist dann natürlich die Musik nicht drin. PDF kann das nicht. Da sind auch die sanften Übergänge nicht drin. Aber wenn du das als PDF exportierst, dann kannst du dir die Größe aussuchen, kannst dir die Qualität der Fotos aussuchen, weil die werden natürlich als Fotos da eingebunden, auch mit Kompression. Kannst du gar noch so ein Häkchen anklicken, dass es automatisch im Fullscreen abgespielt werden soll. Das war das, was ich immer am meisten gehasst habe, weil das war eine Zeit lang so, dass man so manche PDFs bekommen hat, die dann automatisch den Bildschirm übernehmen. Das möchte ich gern selber steuern, also deshalb ist das bei mir fast nie angehakt, weil das will ich auch keinem anderen antun. Und dann kannst du das als PDF rauslassen. Ist ein ganz gangbarer Weg, wenn ich zum Beispiel mal was für Kunden mache und denen dann eine Auswahl der Bilder schicken möchte, wo die dann nochmal Kommentare dazu loswerden können oder sagen können, oh, das fünfte finde ich ganz besonders toll und das dritte nicht so. Dann mache ich das meistens irgendwie als PDF, hängt das an eine E-Mail, schickt das hin und gut ist. Mhm. Das ist so relativ schnell. Und dann hast du neben dem PDF-Export-Knopf im linken Sidebar unten auch noch einen Video-Export-Knopf. Und da kannst du jetzt tatsächlich deine deine Musik und Transitions und alles mit reinrechnen. Das ist cool, dann wie die Live-Show, nur als Video. Da kommt dann hinten ein MPEG 4 kommt raus. Mhm. Bis zu 1080p, ja, also HD. Und das ja, funktioniert gut. Also das ist dann für Leute, die eben, denen du das volle Erlebnis zuteil werden lassen möchtest, aber die eben kein Lightroom haben oder denen du deine Bilder auch nicht geben möchtest.
Oder ja, wenn du es tatsächlich irgendwo vorführen willst und nicht deinen ganzen Kladderadatsch mitnehmen willst, sondern nimmst einfach ein MP4, von dem kannst du sicher sein, dass es läuft.
Genau, oder du hast einen Laden, hast eine Boutique und möchtest da irgendwie eine Fotoslideshow laufen lassen. Dafür wäre das super geeignet. Ja. Aber viele der Funktionalitäten ergeben sich so ein bisschen aus dem damit spielen. Also das ist generell eine gute Idee. Alles mal anklicken und an allen Reglern mal zuppeln und dann. Das passiert ja dem Originalbild nichts. Lightroom ist ja nicht destruktiv. So, und jetzt kommen wir noch zum Printmodul.
Naja, das ist ja nur. Das ist ja selbsterklärend, oder? Oder übersehe ich da auch wieder was? Total nicht.
Ah, okay. Total nicht, weil du gehst jetzt davon aus, dass du jetzt irgendwie. Gedreht. Richtig. Oh. Weil du gehst jetzt davon aus, dass du, ja, nö, da drucke ich ein einzelnes Bild aus und gut ist. Mitnichten. Also kannst du machen, ja, aber du hast. Wenn du jetzt dir in dem Druckmodul mal den rechten oberen Rand anschaust, den rechten oberen Sidebar anschaust, da hast du erstmal so einen Layout-Style, da kannst du dann zwischen Single Image Contact Sheet und sogenannten Picture Package wählen.
Ah, ja, Bildpaket.
Also Single Image, der oberste Eintrag ist tatsächlich, ich möchte ein Einzelbild und ich möchte, dass das ja in irgendeiner Form da ausgedruckt wird, dann. Das geht immer basierend auf den Bildern, die du unten in deinem Filmstrip, also im unteren Bar, ausgewählt hast. Wenn du da mehrere auswählst, kannst du mal mit so einem Shift-Klick mal so 5 bis 10 auswählen. Dann hast du drüber in dem Toolbar.
Ja.
Kannst du jetzt sagen, all Filmstrip Photos oder nur die Selected Ones, also nur die, die du ausgewählt hast. Das wäre so mein Default. So, und jetzt siehst du wahrscheinlich standardmäßig ein Bild oben. Und jetzt gehst du mal in dem rechten Sidebar ein bisschen nach unten unter Layout.
Rechter Sidebar nach unten unter Layout.
Das ist der dritte Punkt von oben, der dritte, dritte
Tab. Also Layout, ja, heißt auch auf Deutsch Layout. Ich habe jetzt irgendwas gesucht.
So, und da kannst du jetzt mittendrin dieses Gitter aufziehen. Du kannst dir sagen, ich möchte mehr Reihen und mehr
Seitenraster. Mehr Reihen, mehr Spalten.
Und plötzlich tauchen da dann auch die Bilder in so einem Raster auf. Also das, was man so früher als Kontaktabzug bezeichnet hat, wenn du deine Filmstreifen auf ein großes DIN A4 Fotopapier gelegt hast und dann erstmal eine Übersicht gemacht hast oder später, wenn du vom Schleckermarkt so deine Fotos zurückbekommen hast, dann war da auch meistens erstmal so ein Kontaktabzug vorne dran mit so kleinen Bildern. Und die kannst du hier jetzt auch basteln und dann kannst du die Ränder einstellen und wie groß diese einzelnen Zellen sein sollen und wie viel, ob die quadratisch sein sollen, dann kroppt ihr dir die Bilder zusammen. Wenn du oben unter das zweite Tab gehst, Image Settings, und dann auch Zoom to Fill, dann werden diese Felder auch tatsächlich reingezoomt, ohne Ränder dazwischen. Du kannst dann die einzelnen, wenn die komisch gekroppt sind, auch nochmal verschieben so ein bisschen mit der Maus. Da wird dann so ein Handzeiger draus auf deinem Grid. Kannst du weiter unten im rechten Sidebar gibt es die Guides.
Guides.
Unter Layout.
Hilfslinien einblenden.
Hilfslinien, genau. Die kannst du einblenden lassen oder ausblenden. Das sind dann eben Ränder, wie das Gitter ist und kannst ja auch noch die Dimensionen, wie viel Pixel das sind. Also die Anwendung hierfür ist also für mich meistens eher eine technische, wenn ich tatsächlich so eine Übersicht will. Aber dafür ist es extrem funktional. Und wenn du da was gefunden hast, dann kannst du natürlich auch das wieder als Vorlage abspeichern im linken Sidebar. Weiter unten kannst du auch noch die Hintergrundfarbe ändern. Auch da gibt es eine sogenannte Identity Plate, also so eine Art Wasserzeichen drauf. Was hast du denn noch? Du kannst noch pro Bild jetzt die Infos einblenden, was weiß ich, Dateiname oder welches Datum oder mit welcher Kamera das fotografiert wurde und so weiter. und kannst es von dort natürlich dann unten auch gleich drucken, weil wir sind ja auf der Druckenseite. Jo. Also unten rechts hast du deinen Printjob, da gehen wir gleich noch ein bisschen im Detail drauf ein, aber an der Stelle würdest du das dann auf deinen Drucker schicken. So, wenn wir jetzt aber nochmal ganz hoch in den Sidebar gehen, ganz nach oben, da gibt es nämlich dann auch das sogenannte Picture Package.
Ja.
Und das Picture Package ist in der Regel basierend auf einem Foto, wenn du ein Foto mehrfach ausdrucken möchtest. Du kennst das vielleicht noch aus den Zeiten, wo der Schulfotograf gekommen ist.
Ja.
Und dann konnten hinterher die Eltern so ein Paket kaufen mit verschiedenen Größen des gleichen Bildes vom Kind. Mit irgendwie 5-mal in Passbildgröße und 2-mal für die Oma, für den Kaminsims. Und das kannst du hier bauen.
Mhm.
Also du hast, ich weiß jetzt nicht, was du standardmäßig siehst, aber ich vermute mal...
Millimeterpapier.
So ein Millimeterpapier ohne irgendwas drauf.
Genau.
Jetzt wählst du einfach mal unten in deinem Filmstrip irgendein Bild aus.
Ja.
So, und jetzt begibst du dich mal im rechten Sidebar 1, 2, 3, 4, ins vierte Feld von oben.
Zellen heißt es.
Zellen, auf Englisch Cells. Und jetzt klickst du einfach mal auf einen von diesen ovalen Knöpfen.
Ah, ja.
Und dann klick mal auf noch ein paar andere und dann siehst du, dann fügt er so verschiedene Bildgrößen hinzu.
Ja.
So, es gibt hier so ein Auto-Layout. Wenn du das klickst, dann versucht er das irgendwie auf die Seite drauf zu packen. Du kannst jetzt einzelne von diesen Zellen tatsächlich anfassen und noch in der Größe ändern und dann verschieben. Und auf die Weise hast du erstmal das gleiche Bild quasi in verschiedenen Größen irgendwie auf diesem Papier angeordnet. Und wenn wir jetzt nochmal in das oberste, in den ganz oben in den rechten Sidebar gehen, da gibt es das Custom Package.
Mhm.
Und dieses Custom Package ist funktioniert ähnlich. Also auch da kannst du jetzt wieder so Bilder dazuklicken. Also Bilderrahmen dazu klicken. Die sind aber dann erstmal leer.
Ah, die sind leer.
Und jetzt nimmst du unten einfach irgendeins dieser Bilder aus dem Filmstrip und wirfst es da rein.
Das ist ja praktisch.
Damit kannst du jetzt tatsächlich ein Mosaik aus mehreren verschiedenen Fotos zusammenbasteln. Ja,
und das zeigt dir sogar an, wo Überlappungen sind, die vielleicht nicht ganz so gut kommen.
Genau.
Ah ja, sehr schön. Aha. Gucken, was es hier macht. Hochkant, Hochkant, das ist gut.
Ja, ja. Auch da kannst du jetzt zum Beispiel oben unter, in der oberen, im zweiten von oben im rechten Sidebar, kannst du noch
lineare Raster und Hilfslinien auf Deutsch.
Nee, noch eins drüber.
Bildeinstellungen.
Bildeinstellungen, Image Settings. Da kannst du dann auch noch einstellen, dass er dir die automatisch, rotieren soll. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie ein Hochformat versuchst, in ein Querformat reinzupacken, dann würde er dir an der Stelle tatsächlich auch das so hinbasteln, dass es dann eben gedreht wird, damit es am möglichst ideal da reinpasst. Mhm. Und wenn irgendwas komisch angekroppt wird, weil das Bild andere Dimensionen hat, dann kannst du auch da innerhalb von diesen Kästchen dann die Bilder noch so ein bisschen zurechtschieben.
Alles klar.
So, also jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Entweder das Contact Sheet, wo alle Bilder gleich groß sind, oder das Picture Package, wo ein Bild in verschiedenen Größen kommt, oder das Custom Package, wo beliebig viele Bilder in beliebig vielen Größen auftauchen. Und jetzt willst du das Ding irgendwie auf deinen Drucker kriegen.
Ja, klicke ich unten auf Drucken.
Und dann kannst du weggehen und wenn du wiederkommst, ist fertig. Ne?
Ja.
Ja, generell ja. Prinzipiell tatsächlich ja.
Aber
jetzt natürlich haben wir ein Aber. Schau mal in den linken Sidebar.
Ja.
Unten gibt es ein auf Englisch Page Setup.
Seite einrichten, daneben Seite Druckereinstellungen.
Einrichten. Genau, und jetzt gehst du mal auf Seite einrichten. Mhm. Da würdest du, bevor du überhaupt mal anfängst, da würdest du quasi erstmal Lightroom sagen, welche Papiergröße du hast und auch für welchen Drucker du das formatierst. Und ob es Hoch- oder Querformat sein soll.
Mhm.
Und so weiter. Hier nehmen wir doch mal, ich habe hier so einen Epson-Drucker, Papiergröße, ja, A4, randlos, so, und dann sage ich, okay, so ist das. Und dann ändert sich auch schon so ein bisschen das Layout, je nachdem, was du vorher eingestellt hattest. Also es ist tatsächlich sinnvoll, vielleicht vorher zu wissen, auf welche Größe du das rauslassen möchtest. Die Druckeinstellungen Das ist also der linke Sidebar unten, der rechte Knopf davon. Da kannst du jetzt je nach Betriebssystem noch Sachen für den eigentlichen Druck einstellen. Also hier auf macOS hast du dann da die Möglichkeit, diese Farbverwaltung einzuschalten und wie das Papier.
Mein Drucker kann das alles nicht, es ist einfach so ein blöder
gehandelt werden soll oder was für ein Papiertyp du da eingelegt hast, weil das kann ja durchaus sein, dass du das vielleicht, deine Fotos vielleicht nicht auf Kopierpapier, auf 80 Gramm Papier drucken möchtest, sondern vielleicht auf ein glänzendes Fotopapier. Ja. Und an dieser Stelle lässt du dann deinen Drucker wissen, was auf was für ein Papier er drucken wird und entsprechend wird dann der Drucker
mischen.
Ja, mischen und er wird vor allem auch so ein bisschen, also sowas wie zum Beispiel die Trockenzeiten einhalten. Es gibt verschiedene Papiere, da kann der Drucker nicht gleich drauf preschen, sondern muss nach jeder Zeile mal kurz warten, bis es angetrocknet ist und so. Und unterschiedliche Papiere werden eben unterschiedlich gehandhabt durch diese Druckertreiber. Da kannst du das einstellen, da kannst du Qualität einstellen. Und wenn dein Drucker jetzt, was weiß ich, einen Hauptschacht und einen Fotoschacht hat, also dass dein Fotopapier irgendwo separat drin steckt, kannst du an der Stelle eben auswählen, woher er das Papier nehmen soll. Und wenn du dann unten noch diese Farboption aufklappst, dann hast du hier noch eine Möglichkeit, über Farbräume einzustellen. Da stehen dann so Sachen drin, die man manchmal sieht, so sRGB und Adobe RGB. Ja. If in doubt, use sRGB.
Okay, gut. Sag ich jetzt mehr merke ich mir nicht.
Genau, das, das ist die simple Version. Also ein Farbraum. Ich erkläre mal ganz kurz, was ein Farbraum ist.
Okay.
Das ist eigentlich ist es relativ einfach zu verstehen. Und zwar, wenn du mal so eine Fotodatei aufmachst, so eine JPEG oder RAW-Datei, dann stehen da Zahlen drin. Dann steht für jedes Pixel irgendwie eine Zahl drin. Oder mehrere sogar. Und das gibt jeweils an, wie hell das Pixel ist und welche Farbe es hat. Mehr tut das nicht. Also für jedes einzelne von den 20 Millionen Pixeln ist da quasi drin, wie hell es ist und welche Farbe es hat. So, jetzt ist aber die Möglichkeit, diese Zahlen zu interpretieren. Dein Rechner interpretiert die unter Umständen anders. Das ist so ein bisschen wie, ja, aber Herr Kommissar, ich bin doch 50 gefahren. Ja, was jetzt? 50 Kilometer oder 50 Meilen?
Ja.
Also der die Interpretation bestimmt hinterher, wie das aussehen wird. Und dieser Farbraum sagt quasi, wie diese Zahlen interpretiert werden sollen. Außerdem gibt der Farbraum noch so ein bisschen an, was dein Zielmedium kann. Also du hast die Kamera und dann hast das Bild ja zum Beispiel auf deinem Bildschirm. Und der Bildschirm kann halt nur eine gewisse Breite an Farben darstellen. Der kann nicht alle Grüntöne, der kann auch nicht alle Gelbtöne, die in der Welt existieren. Dein Auge kann auch nicht alle Farbtöne. Da gibt's ein Spektrum und irgendwann ist Ende. Und manche kann unser Auge besser und manche kann es weniger gut. Und das Papier, das kann auch nur gewisse Farben. Und das heißt, jedes Medium oder jedes Ding, was in irgendeiner Form das Bild ausgibt oder anschaut, hat einen sogenannten Farbraum. Und dieser Farbraum ist halt immer unterschiedlich. Nimmst du ein anderes Papier, was vielleicht ein bisschen wärmer ist und ein bisschen gelber ist, und schon hast du einen anderen Farbraum. Nimmst du ein glänzendes Papier, dann hast du einen anderen Farbraum als bei einem matten Papier. Nimmst du einen Bildschirm für 5000 Schlappen, dann hast du wahrscheinlich mehr Farben drauf, als wenn du einen Bildschirm für 200 Schlappen gekauft hast. Und so weiter. Und irgendwann haben sich da mal schlaue Menschen zusammengesetzt, das ist schon einige Jahre her, und haben gesagt, oh Moment, das ist ja alles, ne, da hat man ja gar keine Garantie, dass das, was vorne reingeschoben wird, auch hinten wieder rauskommt. Und meine Fotos sehen immer anders aus, wenn ich sie drucke, als auf dem Bildschirm. Und dann haben sie sich irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal so eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Also so ein Ding, was alle irgendwie hinbekommen können. Und das ist das sRGB geworden. Das ist so ein gemeinsamer Farbraum, den quasi heute jeder Drucker, jeder Bildschirm irgendwie hinbekommt. Und der ist zwar kleiner, als es eigentlich nötig wäre, weil deshalb gibt's Adobe RGB, der ist einfach wesentlich größer, da passen mehr Farben rein.
Ja.
Auf Lightroom wird einem auch noch Profoto RGB unterkommen, das ist noch größer. Aber das Problem ist halt, wenn du jetzt dein Profoto RGB-Foto, und in Lightroom ist alles in Profoto RGB, in diesem riesengroßen Farbraum, wenn du das jetzt ausdrucken möchtest, dann muss da irgendwie eine Umrechnung auf dein Papier stattfinden. Also wenn ich dem Papier sage, druck mal das ganz grüne Grün da,
ja,
und das Papier kann das nicht, was sollst du denn dann tun? Sollst du es einfach weglassen? Also wenn der Farbraum vom Papier und dem Drucker nicht ausreicht, dann muss quasi dieser große, stell das wie einen Luftballon vor, so ein großer Luftballon, du musst quasi aus diesem großen Luftballon so ein bisschen die Luft rauslassen, damit er dann in den kleinen Farbraum, in den kleinen Luftballon vom Papier reinpasst. Mhm. Und durch die Einstellung hier sagst du quasi dem Druckertreiber, rechne das mal um, mach das mal, dass das so gut wie möglich dahin passt. Aha. Also Farbräume
sind. Ich fange gerade an, einigermaßen froh darüber zu sein, dass ich keinen Fotodrucker habe.
Wie gesagt, im Standardfall lässt du das einfach
sRGB.
Auf sRGB. Und so, jetzt machen wir mal diesen Drucker-Setup-Dialog wieder zu, abbrechen und schauen uns nochmal im rechten Sidebar von Lightroom unter dem Druckmodul den ganz unteren Tab an.
Und Drucker.
Drucker. Kannst oben erstmal aussuchen, wohin möchte ich denn drucken? Und hast da tatsächlich die Möglichkeit, es entweder direkt zum Drucker zu schicken oder in einen JPEG-File zu schreiben.
Ja.
Dann hast du hier noch so Möglichkeit, so ein Draft-Mode, also so ein, wie heißt das auf Deutsch?
Drucker im Entwurfsmodus.
Entwurfsmodus, also da wird dann einfach, damit es schneller geht. Mhm. Ist dann auch nicht so schön. Druckauflösung, standardmäßig 240 Punkte pro Inch PPI. Lassen, passt. Druckschärfung ist nochmal so eine Sache. Da wird quasi automatisch von Lightroom so eine leichte Schärfung vorgenommen, und zwar basierend auf was für eine Art Medium du druckst. Und zwar kannst du da die Stärke ausstellen. Ich lasse das in der Regel auf Standard und suche mir den Medientyp aus, der ist dann entweder matt oder glänzend.
Ja.
Weil die ein bisschen unterschiedlich dann so Kanten darstellen. Drunter 16-Bit-Output lassen. Ist nicht nötig. So ein Drucker hat eh nur, also kann keine 16-Bit. Das heißt, das ist tatsächlich, wenn du es an irgendwelche hoch professionellen Maschinen schicken möchtest.
Okay.
Aber wenn du die nicht hast, lass das, wie es ist. So, und jetzt kommen wir zum Farbmanagement, zum Color Management. Und zwar siehst du da dieses böse Wort Profil. Farbprofile, da haben viele Leute so ein bisschen Angst davor, weil was ist ein Farbprofil? Ein Farbprofil ist eine Übersetzungsanweisung. In dem Farbprofil steht drin, wie dieser große Luftballon auf den kleinen umgerechnet wird.
Ja.
Und da gibt's jetzt die einfache Möglichkeit, die ist standardmäßig ausgesucht, Managed by Printer.
Vom Drucker verwaltet, und ich kann andere anklicken, dann geht ein Fenster auf, wo ich was aussuchen soll, was ich nicht aussuchen kann, weil das gibt's da nicht.
Mach mal unten.
Anzeigeprofile einschließen. Adobe RGB Display Generic RGB.
Weil in deinem System stehen nämlich tatsächlich im Dateisystem diese sogenannten ICC-Profile. Das sind also diese Übersetzungstabellen, in denen quasi drin steht, was sind eigentlich keine Übersetzungstabellen, da steht drin, was dein Gerät kann.
Ja.
Es sind eigentlich doch Übersetzungstabellen. Also da steht dann zum Beispiel, in so einem Profil steht drin, liebes Gerät, mein Drucker kann dieses mittlere Rot nicht so richtig gut, da müssen wir das ein bisschen boosten. Oder er kann dieses Blau, er macht immer ein bisschen zu viel Blau, also nimm ein bisschen was weg.
Aha.
Da stehen quasi so Korrekturwerte drin, um den Input, der vom System kommt, dann so umzurechnen, dass der Output dann auch so aussieht, wie er soll. Das ist übrigens beim Bildschirmprofilen genauso. Haben wir da schon mal drüber geredet?
Ja, ich erinnere mich dunkel, dass wir Bildschirmprofile mal in irgendeiner.
Also du hast auch da, wenn du mit so einem Spider Express irgendwas teil, also mit so einem Kolorimeter, so ein Farbkalibrierungstool, deinen Bildschirm profilierst, dann erstellst du so ein ICC-Profil, in dem dann drin steht, dieser Bildschirm ist bei Grün ein bisschen übereifrig. Nimm doch da mal ein bisschen weg, wenn der grün zeigen soll. Und mach die Hauttöne ein bisschen weniger rosa und so weiter. Das heißt, auch da steht quasi pro Bildschirm dann drin, wie die Farben korrigiert werden sollen. Und das ist hier beim Drucken im Prinzip ganz genauso. Du hast diese ganzen verschiedenen möglicherweise Profile für deinen Drucker. Oft findest du da gar keins, weil das einfach so ein Consumer-Drucker ist, wo das nicht so üblich ist. Da hast du dann halt der Drucker verwaltet mir das schon und gut ist und brauchst du gar nicht wissen, aber Du kannst jetzt hier eben aussuchen, nee, ich will nicht, dass der Drucker mir das alles macht, mit dem Umrechnen und so, oder der Druckertreiber eigentlich, sondern ich möchte tatsächlich ein eigenes Profil da reinschmeißen, und dann kümmert sich in dem Moment Lightroom um die Umrechnung und schickt dem Drucker quasi schon was Umgerechnetes und dann druckt der Drucker das halt so, wie es bekommt. Unten drunter hast du dann noch den sogenannten Intent, Perceptual oder Relative.
Intent?
Direkt ja, unter
Druckanpassung heißt es bei mir.
Genau, das ist nochmal eine Art und Weise, wo nochmal ein bisschen Einfluss drauf genommen werden kann, wie denn jetzt der Groß auf den kleinen Luftballon umgerechnet wird. Also einmal Perceptual ist dann so ein bisschen angepasst an das, wie das Auge die Farben und Kontraste sieht, und relativ ist das dann jeder Punkt in diesem Farbraum quasi relativ zu den anderen Punkten runtergerechnet wird. So, und wenn jetzt dein Drucker immer die Bilder deutlich zu dunkel druckt,
dann kann ich da die Helligkeit hochregeln.
Hast du unten noch eine Möglichkeit, noch ein bisschen an der Helligkeit und an den Kontrasten zu drehen. Wie gesagt, auch das kann irgendwie bei günstigen Druckern kann das passieren, dass die das nicht so sauber hinbekommen. Wobei, an dieser Stelle ein Wort der Mahnung. Du hast, wenn du den Druck neben den Bildschirm hältst, hast du zwei völlig unterschiedliche Arten, Farben darzustellen. Dein Bildschirm ist ein Leuchtkasten.
Ja.
Von hinten wird der Film ist ja wie so ein, der Bildschirm ist ja wie so ein bewegtes Dia, was von hinten angeleuchtet wird. Das heißt, du hast da eine Farbmischung, die anders funktioniert, als wenn du einen Ausdruck nimmst von einem Drucker, wo Farben auf das weiße Papier geklatscht werden und dann anders reflektieren. Und die zwei miteinander zu vergleichen, ist tatsächlich erstmal schwierig, weil der Bildschirm leuchtet selbst, und was macht dein Papier? Das ist immer abhängig von der Licht. Genau. Das reflektiert ist immer abhängig von der Lichtquelle, die drauf scheint. Das heißt, wenn du abends im dunklen Zimmer sitzt und den hell eingestellten leuchtenden Bildschirm dir auf die Netzhaut brennen lässt und dann nebendran in diesem düsteren Licht dir ein Papier anschaust, was du gerade bedruckt hast, dann kann das nicht gehen. Also Drucke, Ausdrucke beurteile ich, wenn ich sie wirklich ordentlich beurteilen will, beurteile ich tatsächlich beim Tageslicht. Da gehe ich ans Fenster damit. Und dann habe ich eine Lichtquelle, die A, hell genug und B, komplett genug ist. Also wo auch das Spektrum schön breit ist und wo man alles
guckt. Ja, machst du ja sogar, wenn du irgendwie Klamotten kaufen gehst, gehst du mal ans Tageslicht, wenn es möglich ist, und guckst, ob das Schwarz wirklich schwarz ist.
Genau, hatte ich sogar schon mal beim Zahnarzt. Ja. Da hat dann der Zahnarzt gesagt, ja, die Füllung, das hier so eine Kunststofffüllung, aber damit die dann auch hinterher unsichtbar ist, kommen Sie doch mal mit ans Fenster, und jetzt gucken wir uns mal kurz hier die Vergleichsmuster an, und dann war das plötzlich von der Farbe auch gar kein Problem mehr.
Ja.
So. Außerdem sollte man so Drucke erst dann beurteilen, nachdem sie mal ein paar Minuten getrocknet sind. Du hast zwar heute so Kunststoffpapiere, da wird dann tatsächlich die Tinte auf das Papier geschubst und sickert dann quasi so ein wird so embedded ins Papier. Aber das braucht auch noch ein bisschen zu trocknen, und manchmal sind solche Drucke, wenn sie ganz frisch sind, einfach auch noch nicht da, wo sie dann 5 Minuten später sind.
Wie lange hält das eigentlich auf so ausgedrucktem Papier? Das hat ja nicht die Lebensdauer von einem Foto, was ich früher aus dem Labor bekommen habe, oder?
Länger.
Länger?
Also, kommt drauf an. Das ist tatsächlich eine ganz schwierige Wissenschaft. Das ist eine schwierige Wissenschaft. Was du hast, ist, hast du erstmal zwei grundsätzliche Druckmethoden. Du hast die aufgelösten Tinten, also die sogenannten Dye Inks. Das sind Tinten, wo in der Flüssigkeit quasi die Farbe gelöst ist. Und du hast die sogenannten Pigmenttinten. Das sind Tinten, wo Pigmente in einer Suspension schwimmen. Und die verhalten sich grundsätzlich unterschiedlich. Also die Dye Inks, und die brauchen auch teilweise unterschiedliche Papiere. Also diese aufgelösten Tinten, die sickern dann eben ins Papier ein. Das kannst du dir vorstellen, wenn du so einen Tintentropfen auf ein Kopierpapier machst mit seinen, wenn du es unter dem Mikroskop anschaust, dann siehst du die ganzen Papierfasern, das franzt aus. Das läuft so in diese Fasern rein, franzt aus. Dadurch werden die Kontraste schlechter. Wenn du das jetzt in eine Spezial auf ein Spezialpapier, also so ein Fotopapier draufdruckst, was so eine Kunststoffbeschichtung hat, dann läuft das da rein und diese Beschichtung ist entsprechend gemacht, dass der eben nichts mehr ausfranst, sondern dass die Punkte da bleiben, wo sie sind. Mhm. Diese Pigmenttinten, die legen sich oben auf die Fasern drauf. Das heißt, da kannst du tatsächlich, das haben wir mal getestet, da kannst du dann auch einigermaßen ordentlich zum Beispiel auf Ceva Wisch und Weg drucken, was ja total fransen würde, weil es ja eben saugfähig ist, weil diese Pigmentplättchen quasi oben auf dem Papier zu liegen kommen, mhm, und nicht ins Papier hineinkriechen. Und je nachdem, was, da gibt's Untersuchungen in irgendwelchen, das sind dann so mit Xenonlampen bestückte Schränke, wo dann so jahrelange Sonnenbeleuchtung simuliert wird. Mhm. Und Schränke mit Ozon drin, weil Ozon und UV sind so die großen Killer, was die Farben auf dem Papier angeht. Und da werden quasi dann Alterungsprozesse simuliert in speziellen Labors. Und es gibt tatsächlich Drucke, die deutlich länger als unsere alten Fotos halten.
Wow.
Also du gehst von einem normalen Farbfoto.
Kann ich die auch zu Hause herstellen, diese Drucke?
Ja, das, okay, gibt's tatsächlich in Druckern, die so im noch gerade noch so im Konsumerbereich sind, wurde mal weniger als 1.000 Euro für so einen Drucker bezahlt.
Okay.
Das sind dann in der Regel die Pigmenttinten sind dauerhafter. So ein Foto, so ein Bild, wenn's tatsächlich geschützt ist, also nicht an der Pinnwand hängt und nicht dem UV und dem Ozon ausgeliefert ist oder ausgesetzt ist, das kann schon 50 Jahre ganz gut halten. Mhm. Aber du wirst es schon sehen, wenn du so Fotos aus deiner Kindheit nimmst, die so öffentlich rumlagen, ja, oder nicht besonders geschützt, ja, da gehen dann so einzelne Farben weg. Da ist, mhm, dann plötzlich so ein Magenta-Stich drin oder ein Grünstich oder, mhm, ein Gelbstich, je nachdem, was das für eine Farbgeschichte war. Es gibt die heute guten Pigmentdrucker mit dem passenden Papier, können tatsächlich Standzeiten unter sogenannten Galeriebedingungen haben. Also die hängen an der Wand, aber werden nicht direkt von der Sonne beschienen und sind hinter Glas, damit das Ozon nichts anrichten kann. Das ist irgendwo definiert. Die teilweise unter Galeriebedingungen farbstabil bis zu 200 Jahre sind.
Mhm.
Und da kommen die meisten normal ausbelichteten Fotos nicht gut hin. Die verblassen dann, die lassen dann nach. Ja, das, aber wie gesagt, das ist mir, also das Problem sind dann tatsächlich, und ich will jetzt nicht, dass die Druckerhersteller möglichst viel verdienen, aber wenn du jetzt eine Nachfülltinte nimmst, dann ist die meistens halt nicht so gut. Also ich habe im Druckerlabor, im wie nennt das sich, Permanence Testing Labor eines großen Druckerherstellers, das mit eigenen Augen sehen dürfen, weil die kaufen natürlich auch so Nachfülltinten, die kaufen natürlich auch Papier beim Aldi und testen das dann alles mal, mhm, und haben dann teilweise innerhalb von Wochen schon ausgeblichene Farben und so weiter. Also du hast dann in der Regel immer ein gutes Ergebnis, aber wie lange es hält, ist dann die Frage.
Aha.
Tja.
Letzter Button. Web.
Mhm.
Ist das kein schöner Button?
Mhm.
Ich habe mal drauf gedrückt.
Stiefkind. Ja, also auch da, angeblich soll sich jetzt mit Lightroom 6 da ein bisschen was verbessert haben. Auch da hast du unten in deinem Filmstrip erstmal die Auswahl.
Ja.
Wählst du mal irgendwie 10, 15 aus.
Okay. Oh, na, falsche Taste. Was habe ich jetzt gemacht?
Auf den ersten klicken und dann mit Shift auf den letzten klicken.
Ja, ich habe doof. So, habe ich ausgewählt.
So, und dann siehst du schon oben da in der Standardgalerie wird dann erstmal werden die erstmal so als kleine Thumbnails angezeigt.
Und kannst dann werden die alle angezeigt, das ist ja seltsam. Warte mal. Was sind das hier? Ach so, verwenden ausgewählte Fotos. So, jetzt.
Ah, mhm. Ja, ja. So, und dann hast du oben schon mal so eine kleine Webgalerie. Mhm. Jetzt kannst du im rechten Sidebar kannst du genauso einstellen, wie groß dieses Grid sein soll und wie groß die einzelnen Thumbnails sein sollen. Mhm. Und hast dann unten rechts auch tatsächlich, dann kannst du dann das Ding exportieren in einen Ordner auf deinem Rechner oder kannst es gleich noch hochladen, wenn du irgendwo einen FTP-Server hast. Der spricht leider kein SFTP.
Und das Ding erzeugt dann irgendwie ein HTML.
Erzeugt eine Ordnerstruktur mit HTML drin und so, okay, Zeug. Und das Grid kannst du tatsächlich, schaust du mal rechts im ersten, zweiten, dritten, vierten von oben, Appearance heißt das.
Erscheinungsbild.
Da kannst du das Gitter jetzt einfach mal mit der Maus so aufziehen und dann hast du plötzlich ein größeres Gitter. Mhm. Das ist mal für so eine schnelle Webgalerie, ist das ein, hast du mal schnell was gemacht, aber ja, ich verwende das eigentlich nicht wirklich.
Alles klar.
Das sind so Einzellösungen, die, aber ne, mal mitspielen. Also da, auch das ist eine große Spielwiese. Du hast dann rechts oben auch noch andere Auswahlmöglichkeiten. Da gibt's dann ab der Sechser soll's da wieder bessere geben. Ich habe da jetzt so mit ein bisschen JavaScript drin, die dann die Bilder auch so hochzoomen und Lightboxen machen und so, was man heute eher kennt. Und ich schaue jetzt gerade rum, die sehen tatsächlich unter Lightroom 6 ganz gut aus. Es gab bis zur 5er gab es, glaube ich, sogar noch so Flash-Galerien, wo du dann noch...
Ja, da gibt es hier Lightroom Flash-Galerie.
Mhm. Ja, die ist dann glücklicherweise rausgeflogen, weil sie nicht schön ist.
Weil halt Flash.
Kunde halt Flash möchte. Und ich könnte mir vorstellen, unter der 6 würde ich das vielleicht möglicherweise...
Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt ein Update mache, kriege ich dann überhaupt die 6? Oder muss ich die kaufen? Wahrscheinlich werde ich die kaufen müssen.
Die 6 wirst du kaufen müssen. Ja. Also gut, also mal ganz kurz, bevor wir auf die 6 eingehen, das ist jetzt so das letzte Modul gewesen. Also wir haben Bibliothek, Entwicklungsmodul, die Karte, das Buch, die Diashow, Slideshow, das Druckmodul und das Webmodul. Das sind die 6, 7 Module, mit denen du hier arbeiten kannst. So viel mal dazu. Leute, spielt damit. Es ist, man kann nicht wirklich was kaputt machen. Mhm. Siehst du übrigens rechts oben bei der Webgalerie auch nochmal so eine Saved Webgalerie Knopf. Du kannst also diese Galerie dann auch.
Ah, da, erstellen und speichern. Mhm.
Kannst da dann auch so als Paket quasi abspeichern. Mhm. So. Lightroom 6.
Habe ich nicht.
Hast du nicht? Wer Lightroom 6 haben möchte, kann sich das Ding entweder in der Schachtel kaufen, beziehungsweise als Download. Das ist also für die nicht diese Adobe Creative Cloud jeden Monat Geld geben. Mhm. Oder du bist in der Creative Cloud, dann kriegst du Lightroom 6 und dann heißt es Lightroom CC.
Ah ja.
Ist aber das Gleiche. Bis auf einen kleinen Unterschied. Und zwar versucht Adobe Leute auf die Cloud zu schubsen, indem sie sagt, Updates kriegt er natürlich keine. Zumindest war nochmal so eine Formulierung, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder bis auf neue Kameras hinzufügen, kommen keine Updates. Aha. Ich bin mir fast sicher, wenn es irgendwelche technischen dringenden Updates gibt, dann müssen sie danach fahren. Also da würde ich erstmal nichts drauf geben. Und die Sync-Funktion, die Synchronisierfunktion zwischen Lightroom und deinen Mobildevices und der Lightroom Cloud und der Adobe Cloud, diese Funktion hast du auch nicht, wenn du nicht die Cloud-Version hast. Mhm. Das ist so der Hauptunterschied. Ansonsten sollten die weitgehend identisch sein. Ja, was haben wir Neues? Ich pick nur mal so 2, 3 Sachen raus. Du hast jetzt eine Gesichtserkennung drin. Mhm. Das heißt, Lightroom kann jetzt mal ab der 6er Version kannst du sagen, hier, das bin ich und das bin ich und das bin ich. Und dann kannst du, nachdem du ihn genügend trainiert hast, kann er dann einigermaßen zuverlässig finden, auf welchen Bildern du noch so drauf bist. Mhm. Oder die Leute, die du fotografiert hast.
Finde ich immer ein bisschen gruselig.
Ja, ist ja in dem Fall aber auch im Gerät und ich gehe mal von aus, dass diese Information erstmal nur lokal bleibt. Mhm. Klar, Gesichtserkennung, wobei ich mein erster Versuch, ich bin dann gleich mit einem Widder, da stand dann bei einem Foto von einem Widder, das ich gemacht habe, stand drunter Chris Marquardt, Fragezeichen.
Super.
Also so zuverlässig ist es dann doch nicht. Ja, das muss man ein bisschen trainieren und dann, wenn man aber viele Familienbilder oder sonst was hat, dann kann man sich an der Stelle so ein bisschen unter die Arme greifen lassen. Ist noch ein bisschen, ja, ein bisschen langsam, ein bisschen hakelig. Ist eine erste Version. Ich vermute, dass da nochmal Updates kommen werden. Was mir persönlich jetzt einen Arbeitsschritt abnimmt, und das finde ich ganz gut, ist, bisher hast du immer erstmal importiert Bilder, und zwar in die große Bibliothek, und hast dann gesagt, so, und jetzt möchte ich das gerne in so eine Sammlung reinpacken, in so eine statische. Du kannst es direkt in eine Sammlung importieren. Kleine Verbesserung, aber nimmt einfach einen Schritt aus meinem Workflow raus und damit ist es schon mal gut. So als große Änderung jetzt auch gekommen ist, ist die Möglichkeit, Bilder nicht nur extern zu editieren, sondern auch in Lightroom gleich in HDR oder Panoramen umrechnen zu lassen.
Ah.
Also HDR kennen die meisten im Zusammenhang mit bonbonfarbenen Clownkotze-Bildern. Aber HDR ist ja in erster Linie mal ein Tool, um den Dynamikumfang in einem Foto ein bisschen zu vergrößern. Du hast ja eine Beispiel, du bist in der Kirche, machst da Fotos und dann hast du eben innen einen recht düsteren Innenraum und außen knallt die Sonne und dann hast du jetzt die Wahl normalerweise, entweder belichte ich für drinnen richtig und habe dann überbelichtete Fenster oder ich belichte für außen richtig und dann habe ich halt schön belichtete Fenster, aber innen drin ist alles dunkel.
Ja.
Und mit HDR würdest du mehrere Fotos machen in verschiedenen Belichtungen. In der Kamera ist das dann das sogenannte Bracketing, wo du einfach sagst, hier mach mal 3 Bilder oder 5 in verschiedenen Helligkeitsstufen. Und da kannst du jetzt hergehen und sagen, okay, ich nehme jetzt diese unterschiedlichen Belichtungen, mach dann Rechtsklick drauf und hab dann hier, auf Englisch heißt es Photo Merge. Und darunter hast du dann eben einen Dialog, da steht dann HDR. Und in diesem HDR-Dialog, da rechnet dir dann erstmal ein Preview. In dem Preview kannst du dann noch so ein bisschen einstellen, zum Beispiel das sogenannte De-Ghosting.
Was ist das?
Du hast ja, wenn du so HDR, Bilder für HDR machst, die passieren ja in zeitlicher Abfolge. Und wenn sich zwischen diesen Bildern was bewegt hat, also hast du Menschen, die rumrennen oder ein Auto, was durchfährt, dann würde da ein Ghost entstehen, ein Geisterbild in irgendeiner Form, wenn die zusammengerechnet werden. Und du kannst an dieser Stelle ihm sagen, wie stark er diese Geister verhindern soll. Und der macht das dann auch ziemlich zuverlässig. Ja, und dann wirfst du am Ende, sagst dann, okay, ich mach dann mal. Der macht übrigens auch, wenn du die aus der Hand geschossen hast, passt der die so an, dass die nachher auch schön überlappen. Also, dass die auch aufeinander liegen. Also, wenn du leicht gewackelt hast beim Fotografieren, dann zieht er die schon ganz gut aufeinander. Also, das hat Adobe ganz gut raus. So, und dann rechnet er dir das zusammen. Da siehst du oben so deinen Fortschrittsbalken links oben. Das macht er dann im Hintergrund, kannst also dann schon weitermachen mit anderen Sachen und irgendwann macht es dann plunk und dann fällt dieses Bild in deine Bibliothek, dieses HDR-Bild. Und das sieht zunächst auch mal relativ normal aus. Und jetzt kannst du dieses Bild öffnen in deinem Entwicklungsmodul und jetzt hast du plötzlich unter deinen Reglern größere Spielräume. Also wenn du zum Beispiel an diesen Belichtungsregler ziehst, dann hast du da plus minus 5 Blendenstufen.
Ah ja.
Das ist der Standard. Obwohl, das gibt dein RAW-File eh nicht her. Ja. Also, aber dein HDR mit diesen ganzen unglaublich breiten Helligkeitsinformationen, das gibt das durchaus her.
Aha.
Und das gibt sogar teilweise noch mehr her. Also stell dir vor, du hast irgendwie frontal in eine Glühbirne rein fotografiert. Ja. Der Helligkeitsunterschied zur Umgebung ist so stark, dass du da tatsächlich ganz viele Blendenstufen hast zwischen der Glühbirne und der Wand dahinter. Und du bekommst jetzt, wenn du solche HDR-Bilder im Entwicklungsmodul bearbeiten möchtest, 10 Blendenstufen plus und 10 Blendenstufen minus. Und das nicht nur im Belichtungsregler, sondern zum Beispiel auch unter den Highlights. Also sagst, ich möchte jetzt gerne die hellen Bereiche runterziehen. Also stell dir vor, du hast jetzt diese Glühbirne von der dunklen Wohnzimmerwand. Und jetzt ziehst du mal die Highlights ganz runter, dann wird die Glühbirne dunkler, ohne dass die Wohnzimmerwand beeinflusst wird. Und dann ziehst du die Schatten mal ganz nach oben und dann wird die Wohnzimmerwand heller. Und die Glühbirne bleibt trotzdem noch so, wie sie vorher war. Und da kannst du quasi so diese Kontraste ein bisschen ausgleichen. Ja. Das kannst du auch mit normalen RAW-Bildern bis zu einem gewissen Grad machen. Aber was da passiert ist, dass dann zum Beispiel, wenn du die Schatten so weit hochziehst, dass du dann tierisches Rauschen in den Schatten bekommst. Weil der versucht dann aus einer Information, die fast nicht mehr da ist, versucht dann noch was rauszukitzeln. Wenn du das mit so einem ungerechneten HDR-Bild machst und das ordentlich vorher fotografiert hast, dann kommt da gar kein Rauschen, weil der hat ja die Information im Bild. Der hat diese ganzen Schatteninformationen da drin, weil der Dynamikumfang so breit ist. Das heißt, du hast da plötzlich einen viel größeren Spielraum, auch mit den Pinseln und mit den Verlaufsfiltern und solchen Geschichten. Kannst du dann einfach weitere Spielräume abdecken und hast dann trotzdem hinterher keine komischen Artefakte drin. Und das funktioniert erstaunlich gut. Auch das könnte wahrscheinlich noch ein bisschen schneller sein, aber da bin ich ganz, ganz überrascht, wie gut das geht. Und das ist die eine Sache und die zweite ist Panorama.
Ja.
Also du hast mehrere Fotos von irgendeiner Szene gemacht, die so nebeneinander liegen und sich ein Stück weit überlappen. Und dann wirfst du die mal in diese Panorama-Funktion. Die ist direkt neben der HDR-Funktion. Also du wählst auch die mehreren Bilder aus, die du für das Panorama geschossen hast und sagst ihm dann, mach mal. Und dann fragt er dich noch, welche Projektionen, also wie die nachher geometrisch umgerechnet werden sollen. Ja, und dann kannst du zusammenrechnen lassen, kannst du noch kroppen, also am Rand noch beschneiden, weil so Panoramen in der Regel am Rand noch so ein bisschen ausfransen. Und dann hast du plötzlich ein großes Panorama. Und es funktioniert ziemlich gut. Also
ja, wobei dafür werde ich jetzt nicht noch 120 Euro ausgeben, glaube ich.
Also das ist der Update. Der
Panorama ist natürlich immer schön. Also
ja, im Moment, also wenn du die Funktion nicht brauchst, dann...
So Panorama rechnen kann Apple, kann iPhoto das nicht ohnehin? Ich weiß
also
es gar nicht genau.
Also dein iPhone kann es direkt
mein
live.
Mein iPhone kann es, das weiß ich, ja. Ich habe auch eine App, die heißt Autostitch, die macht es auch. Die macht es sogar, finde ich, ein bisschen schöner, weil du einfach Einzelbilder schießt und nicht...
Ja, also der Punkt hier ist natürlich, dass halt alles, dass du für deinen Workflow nicht irgendwie raus musst aus dem Ding.
Ja, und dass es wahrscheinlich auch sauberer arbeitet als alles andere, oder?
Ja, also wenn du mal so professionelle Panoramafotografen siehst, die lachen darüber, weil die haben nochmal ganz andere Tools. Mhm. Die gehen aber auch anders an die Sache ran. Also
die haben auch andere Kameras, genau.
Ja, oder andere Panoramaköpfe auf ihren Stativen drauf und spezielle Objektive, die das gut machen und so weiter. Also da, ja, aber so für den Hausgebrauch finde ich das ganz brauchbar. So, was haben sie noch? Sie sagen Performance-Steigerung, dass du im Entwicklungsmodul schneller bist, weil jetzt irgendwie die Grafikkarte mitverwendet werden kann. Mhm. Auch nicht bei allen Rechnern, aber schon relativ gut, dass scheint ein bisschen was zu tun, wobei ich bin ja hier, ich habe ja kürzlich abgegradet auf diesen 5K iMac, auf den ganz dicken. Und da ist es immer noch, naja, es ging wahrscheinlich schneller. Also das liegt aber vermutlich dran, dass er da einfach auch massiv mehr Pixel durch die Gegend schaufeln muss als auf kleineren Bildschirmen. Ja, was haben wir denn noch? Nee, das sind so die dicken Dinger. Wahrscheinlich habe ich wieder ein, zwei vergessen. Aber das sind so die großen, dicken Geschichten. Wer Lightroom 4 kann, Lightroom 5 kann, der wird auch mit 6 können. Es hat sich aber so grundlegend, so von der Bedienung hat sich nichts verändert. Nur sind ein paar neue Sachen dazugekommen. Hast du dazu erstmal noch Fragen?
Nee.
Bis der Zustand.
Der Füllstand ist erreicht. Ja, das ist erreicht. Ich bin in letzter Zeit nicht dazu gekommen, irgendwie großartig mit rumzuspielen. Das heißt, ich habe eh noch genug zu gucken und zu lernen.
Gut, dann würde ich sagen, legen wir Lightroom erstmal ad acta. Mhm. Also, man muss es nicht sofort, ganz kurz abschließen, man muss es nicht sofort kaufen. Es ist, es hat ein paar neue Sachen, aber man kann um die meisten Sachen auch ganz gut erstmal drumherum arbeiten mit anderen Mitteln. Mhm. Wer die Creative Cloud hat, der hat's eh schon. Und ansonsten die Box-Version liegt so bei 120 Euro circa. Und nee, Upgrade ist billiger. Ich glaube, wenn du die 5 schon hast, dann kommst du unter 80 Euro ans Upgrade. Mhm. Gut. Lass uns über Fotos reden.
Ja, habe ich auch noch nicht installiert, beziehungsweise kann ich das hier auf dem Rechner gar nicht.
Also Apple Fotos.
Ja, genau.
Apple Fotos war so als Nachfolger, also war in den Köpfen der Leute so als Nachfolger von
iPhoto.
iPhoto und oder Aperture. Mhm. Also iPhoto, die ist ja die Hauslösung auf dem Mac, wo man quasi das auf jedem Mac mitkommt und wo man so seine Fotos reinwerfen kann. Und dann gab es irgendwann mal das professionellere Aperture, was sich tatsächlich an Profis gerichtet hat, was einfach wesentlich bessere Funktionalität hatte und dann so ähnlich wie Lightroom dann eben so mit Sternchen und Labeln und Bearbeitungsmöglichkeiten, die halt weit über das von iPhoto rausgingen. Mhm. Und die haben da tatsächlich den Spagat geschafft, dass die drunterliegende Bildbibliothek die gleiche war. Mhm. Also du konntest tatsächlich zwischen den beiden hin und her wechseln. Das ging. Auf dem gleichen Bildmaterial. Das ist ja auch bei Apple immer alles so im System irgendwie integriert. Und dann wurde irgendwann letztes Jahr angekündigt, dass das Ganze ersetzt wird durch Fotos, die Fotos-App. Und das kam dann zuerst mal auf iOS raus. Ich glaube, mit iOS 7 oder so kam das. Und mit iOS 8 hat es ein bisschen Updates erfahren. Das heißt, du hast da so eine Fotos-App gehabt, in der man auch schon so ein bisschen mehr als vorher mit Bildern machen konnte. Hat mir auch schon mal drüber geredet. Mhm. So diese Kontraste und Belichtung und verschiedene Sachen halt an den Bildern bearbeiten kann. Und jetzt ist dann das Gegenstück dazu auf dem Mac rausgekommen mit der Version macOS 10.10.3. Kam jetzt die Fotos-App raus und standardmäßig, also die ist auch gleich mit installiert worden und die hat auch gleich beim Starten dir gesagt, du, ich konvertiere mal deine Bibliothek. Was er da tut, ist, er konvertiert sie, aber er ersetzt sie nicht. Also du kannst nach wie vor dein iPhoto oder Aperture weiterverwenden mit den Bildern. Die alte Bibliothek wird nicht weggeworfen, aber er migriert das mal auf eine neue Bibliothek und dann hast du erstmal ja, alle deine Bilder da drin, die du vorher eben in iPhoto oder Aperture hattest.
Was kann es denn? Kann es was Besonderes oder sieht es einfach nur jetzt anders aus?
Also es sieht erstmal anders aus. So auf den ersten Blick sieht es erstmal sehr ähnlich aus wie das, was du auf dem iPhone hast. Mhm. Also er fasst dir die Bilder auch zusammen nach Jahren und Locations und so weiter. Also er macht so ein bisschen Voodoo. Du hast diese ganzen Sharing-Möglichkeiten, so dieses iCloud-Sharing und so weiter. Hast du da drin, du verwaltest deine Bilder in Alben, kannst du auf der linken Seite so ein Sidebar aufklappen, wo dann deine Alben drin sind, da sind dann auch deine alten iPhoto-Events, sind dann als Alben abgelegt, so das alles rüber gerettet. Und wenn du dann so ein Bild mal, auf so ein Bild mal Enter drückst, dann bekommst du eben so eine Bearbeitungsmöglichkeit, da hast du mal so ein Auto-Enhance, dann hast du ein Möglichkeit zu rotieren, zu beschneiden, kannst du die Filter, die du auch vom iPhone kennst, drauf anwenden, hast so einen Retuschepinsel, um irgendwie Pickel wegzumachen und hast dann dieses Adjust-Modul, dieses, ich glaube, es heißt Bearbeiten-Modul, unter dem du dann auch wie auf dem iPhone diese drei Hauptregler hast, Light, Color und Black and White. Mhm. Und die kannst du auch aufklappen, so wie auf dem iPhone, und dann versteckt sich darunter eben auch die Möglichkeit, jetzt die Highlights und die Schatten und die, also Lichter, die Schatten, den Kontrast und Schwarzpunkt und solche Sachen zu verändern. Das ist dann
aber das ging doch bisher auch schon, also in iPhoto ging das doch auch alles schon.
Ja, aber es geht jetzt halt genauso wie auf dem iPhone.
Ach so.
Und das, jetzt kommen wir gleich drauf, warum das interessant ist. Du kannst dann dazu noch andere Module aufrufen, du hast rechts oben so einen Hinzufügen-Knopf, Add heißt der auf Englisch, und da kannst du dir ein Histogramm einblenden lassen und einen Schärfendialog und diese Klarheit, das heißt hier Definition, so eine Vignette kannst du noch basteln, das ist ein Modul für Rauschentfernung, Rauschreduzierung, Weißabgleich und so weiter. Also du hast dann eine relativ breite Palette an Tools und diese Geschichten, und jetzt wird's interessant, kannst du über die diese neue Fotos iCloud Dingens, wie heißt denn das jetzt, Mann? Also es gibt ja jetzt diese Fotos in der iCloud Geschichte,
wo du Fotostream oder was ist
nee,
das?
Nee, sondern iCloud iCloud Photo Library heißt das. Aha. Also Fotostream ist eine Sache, aber es gibt jetzt eben auch noch diese iCloud Photo Library, wo er dir jetzt zwischen allen Geräten, inklusive deinem Mac, der Fotos aber auf dem Mac und deinem iPhone und iPad und deinem anderen Mac und so weiter, alles synchronisiert.
Da brauchst du aber ziemlich viel Platz für, wenn du nur durchschnittlich fotografierst, brauchst du ja irgendwie Speicher ohne Ende.
Richtig.
Und daran verdienen die dann wieder Geld.
Ne? Daran verdienen die dann wieder Geld, okay. Genau. Ich kann dir, glaube ich, sogar, ich habe hier irgendwo, glaube ich, sogar noch die Preise. Also es ist auf jeden Fall nicht billig. Mhm. Und begründen tun sie das ich weiß nicht, gut, Apple begründet erstmal gar nichts. Genau. Aber du hast eben diese Synchronisation. Also wenn ich jetzt ein Bild auf meinem Mac in der Fotos-App verändere, dann dauert es eine halbe Minute und dann ist das auf meinem iPhone auch verändert. Mhm. Und das ist halt so ein ganz interessantes Ding. Außerdem hast du die Möglichkeit, die Bilder, quasi die iCloud zum Boss zu machen, also die Bilder in der Cloud liegen zu haben und auf deinen Devices dann in der Größe reduzierte Versionen zu haben. Mhm. Und damit sparst du, je nachdem wie viel du fotografierst, enorm Speicher auf deinem iPhone zum Beispiel. Mhm. Also bei mir, ich habe das mal ausprobiert, ich habe irgendwie so 7000 Bilder in dieser iPhoto-Bibliothek gehabt. Das meiste sind iPhone-Fotos, die da eh drin gelandet sind. Und ich habe dann irgendwie, ich glaube, 5 oder 6 Gigabyte eingespart. Mhm. Und das fand ich mal ganz nett.
Ja.
Du musst natürlich der Cloud vertrauen in dem Augenblick. Also die Bilder sind zwar noch irgendwo versteckt auf deiner Festplatte, wenn du sie lokal hältst. Also wenn du auch die vollen Größen lokal hältst, das Ganze einstellen. Aber letztendlich musst du natürlich den Künsten von Apple vertrauen, das mit den Cloud-Geschichten.
Ja. Wie wir wissen, ich bin grundsätzlich kein Freund von Cloud-Lösungen, weil Cloud synonym ist für deine Daten liegen auf fremder Leute Computer.
Richtig.
Und da ich finde das schon ein bisschen seltsam, mein Kleinkram darüber zu synken, also sowas wie Kalender. Mhm. Da will ich dann nicht noch meine Fotos, weil das ist halt auch, ja, da weiß ich nicht.
Ja, nee.
Die Cloud und ich, wir werden keine Freunde, glaube ich.
Und Fotos sind natürlich somit das Persönlichste, was du auf deinen Devices haben kannst. Und wenn du
also das verbocken, also mein Adressbuch, also die Telefonnummern, die in meinem Adressbuch stehen, die sind ohnehin überall bekannt, letztlich in irgendwelchen Datenbanken. Aber meine Fotos halt wirklich nicht, ja.
Tja. Ja, das ist, ja, klar, Cloud ist immer so eine Sache. Mhm. Aber du kannst es tun, wenn du möchtest. Du musst es aber nicht, du musst es nicht enablen, dann bleiben die Bilder halt lokal in deiner Bibliothek liegen. Dann hast du halt nicht den Sync zwischen den Devices. Tja.
Würdest du sagen, ist es besser als iPhoto?
Besser als iPhoto, ja. Mhm. Besser als Aperture, nicht. Mhm. Also Aperture kann deutlich mehr. Das geht von lokalen Veränderungen, du kannst hier nur global verändern, also das ganze Bild, du kannst ja nicht sagen, ich mach mal die Pinsel mal in den Himmel dunkler. Mhm. Du hast so viele Sachen, wie zum Beispiel deine Sternchen, 1 bis 5 Sternchen, die werden in die neue Version erstmal irgendwie als Tag rüber gerettet. Mhm. Das heißt, da steht dann auch Text drin, was natürlich ganz hilfreich ist. Und so ein paar Sachen gehen einfach nicht, weil das Ding dann doch zu abgespeckt dafür ist. Wenn vergangene Events, nämlich die Final Cut Pro Geschichte von Apple in irgendeiner Form ein Indiz dafür sein sollten, was noch kommt, dann würde ich davon ausgehen, dass das jetzt in den nächsten Monaten nochmal weiter aufgebohrt wird. Außerdem, wenn man sich mal in der Bibliothek umschaut, da kann man so reingucken, das ist so ein Package, da kann man rechts draufklicken und mal die Package-Inhalt anzeigen lassen oder Paketinhalt. Dann ist da auch ein Ordner für Plugins drin, wo noch keine sind. Also da wird mit Sicherheit eine irgendwie geartete Plugin-Welle kommen von Drittanbietern, die das dann entsprechend um Funktionalitäten erweitern. Aha. Also momentan, nur außerdem habe ich, wobei das kann auch an meinem Rechner liegen, ich habe mir da mal den Spaß gemacht und habe mal einfach von letztem Jahr November den kompletten Ordner meiner RAW-Dateien von November, das war Äthiopien, da quasi per Drag und Drop mal reingezogen. Und das hat meinen kompletten High-End-Rechner in die Knie gezwungen. Mhm. Und ich bin immer noch mit Apple Support dran, um rauszufinden, was da eigentlich genau passiert ist. Also ich würde mal behaupten, egal ob es jetzt an meinem Rechner gelegen hat oder an allgemeinen Geschichten, die Fotos macht, so für den richtigen Profi-Einsatz ist das noch nichts. Das wird dauern, wenn es dann überhaupt kommt. Mhm. Also wer damit spielen möchte, klar, wer jetzt ein Update gemacht hat, der hat es eh. Steht also nichts im Wege, damit zu spielen. Es ist so vom User-Interface, ist es rasant. Das ist so eine Sache, die mir gleich aufgefallen ist. Also wenn ich mir meine Fotos da hier in der Übersicht anschaue und da drin rumscrolle, dann scrollt der mir über meine jetzt aktuell irgendwie 7.000, 8.000 Bilder, die da drin sind, scrollt er mir hier smooth wie Butter.
Ich bin gespannt. Also ich habe noch keine Zeit gefunden, da mal in Ruhe reinzugucken. Ich habe nur gemerkt, oh, da updatet sich gerade was. Naja, mach mal mit.
Ja. Ja, also so viel dazu. Spielt mal damit, aber so richtig jetzt ganz tief, ernsthaft damit arbeiten, dann bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Weiß das Wort, glaube ich.
Da würde ich noch ein wenig Vorsicht walten lassen.
Genau, danke. Gut.
Das klingt stimmungstechnisch so, als wären wir am Ende der Sendung angelangt.
Ja, ich denke auch, dass wir da jetzt erstmal
einen Schlussstrich ziehen.
Die Köpfe qualmen, das Hirn ist ausgeleiert und ich mache jetzt weiter an dem Buch für Nepal.
Und ich gehe was essen. Chris, ich danke dir.
Ich danke dir auch.
Und euch danken für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.